Episode 136 – Disruption in Metzgereien. KSN2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Daniel Kropp bei mir im Podcastgespräch. Er ist Fleischermeister und Landwirt. Hallo Daniel.
Hallo Götz, grüße dich.
Wir haben ja heute ein sehr spannendes Thema, wo der ein oder andere Zuhörer vielleicht meint, was hat das jetzt mit Geschäftsprozessen und solchen Dingen zu tun? Sag mal noch zwei, drei Sätze zu dir als Person.
Zu mir als Person, ja. Wir haben einen Bauernhof in der Nähe von Frankfurt. Auf dem bin ich aufgewachsen und dort haben wir eine Metzgerei. Mein Vater war da schon relativ früh sehr innovativ und hat gesagt, wir müssen bei uns auf dem Hof eine Metzgerei gründen. Ist so aus dem Geschäft der Hausschlachtung entstanden und das habe ich von Kindesbeinen an mitbekommen. Mhm. Und ja, das hat sich mittlerweile zu einem sehr gut gehenden Hofladen entwickelt. Sah da Sinn drin und habe Metzger gelernt zu Hause bei meinem Vater. Mhm. Und in meiner Freizeit so, dass ich ja viele Jahre kommunalpolitisch aktiv gewesen bin, habe Interesse an sportlichen Geschichten, bin Fallschirmspringer. Das sind so meine privaten Dinge, die ich mache. Mhm. Und ja.
Okay. Jetzt haben wir ja den Begriff Disruption in unserem Titel heute. Da geht es im Grunde ja primär auch um Geschäftsmodelle. Jetzt habe ich gerade schon rausgehört, dass ihr ja mit eurem Hof an sich schon, mit Hofladen, dann schon erste Innovation war das Stichwort. Was war für dich so der Auslöser, da noch einen Schritt weiter zu gehen und über das Thema Hofladen, Präsenzmetzgerei, nenne ich das jetzt mal, nachzudenken?
Ja, für uns war es so gewesen, dass wir sehr guten Zulauf bei unserem Hof schon haben, aber über die Jahre festgestellt haben, dass die Leute sich immer schwerer tun, sich nach unseren Öffnungszeiten zu richten. Und da war dann die Überlegung, wie können wir es schaffen, dass wir die Öffnungszeiten nie erweitern müssen, aber dem Kunden es deutlich einfacher machen können, zu uns zu kommen. Und da war vor langem schon mal der Gedanke an den Internethandel gewesen, Online-Ware zu verschicken, ist bei mir schon lange auf dem Schirm, aber das war bislang nicht möglich gewesen. Und ein Heimdeliver-Service an sich auch nicht, das ist auch sehr teuer. Das ist so, dass man den Kunden bei der Online-Bestellaufgabe eine sehr große Freiheit gibt, aber genau die Freiheit wird genau dann wieder beschnitten, wenn es darum geht, sich um einen Anlieferungstermin zu verständigen. Und der Onlinehandel geht aus meiner Sicht nicht, ohne dass Ware mit aktiver Kühlung verschickt werden, also temperaturgeführt. Mhm. Und da kamen so ein paar Dinge zusammen, wo ich sagte, wir müssen hier eine Lösung finden, dass wir unsere Öffnungszeiten deutlich erweitern, dass der Kunde, der auch lange arbeiten muss und spät abends kommen möchte, da Möglichkeiten geboten kriegt, unsere Ware zu bekommen. Mhm. Das war so der Grund, warum ich mich auf die Suche nach Lösung gemacht habe. Und ja, das Ergebnis ist das Schlemmerdepot. Mhm. Und ja, den Grund, der liegt wirklich da drin, dass die Leute immer große Probleme haben, sich nach unseren Öffnungszeiten zu richten.
Ja, aber vielleicht hier noch mal ein bisschen, du hast ein paar Stichworte schon gesagt, aber noch mal ein bisschen tiefer eingestiegen, weil klassische Lieferdienste auch, sagen wir, im Lebensmittelbereich gibt es ja schon, ist sicher eines der ganz neuen Themen, gibt es noch keine 10 Jahre. Wie unterscheidet sich jetzt, und du hast gerade das Stichwort gesagt, wie unterscheidet sich das Thema Schlemmerbox mit allem, was dazugehört, von einem klassischen Lieferdienst? Selbst wenn wir über Lebensmittel reden.
Ja, also wenn man Lebensmittel redet, dann gibt es Programme, die man, oder Lieferdienste, die man miteinander vergleichen kann, zum Beispiel, oder die man vergleichen muss, aber letztendlich nicht vergleichen kann. Mhm. Wenn man sich mal anschaut, der Pizzalieferdienst oder der Essenslieferdienst, der abends kommt, der hat die Thematik, der Kunde bestellt, die Waren werden hergestellt und werden dann zum Kunden gebracht. Und selbst wenn der Lieferdienst eine Zeit lang später kommt, dann hat er immer noch die Situation, dass der Kunde vielleicht nicht erfreut darüber ist, aber er kommt zu seinem Geschäft. Du bist zu Hause, hast Lust auf die Pizza und der Pizzabote kommt nicht, aber dann kommt er irgendwann, du bekommst die Pizza und wenn die Pizza dann gut gewesen ist, dann tust du beim nächsten Mal vielleicht sagen, okay, wir bestellen einen Moment früher, weil der Luigi, der braucht immer lange. Das wird sich bei mir deutlich anders auswirken. Wenn ich dem Kunden ein Lieferfenster von 2 Stunden zum Beispiel zur Verfügung stelle, wo ich sage, sie können aussuchen, ob wir zwischen 2 und 4 kommen oder zwischen 6 und 8 Uhr abends kommen, dann ist das für den Kunden schon eine Rieseneinschränkung in seiner Freiheit und für den Metzger an sich aber schon eine Riesenherausforderung. Das ist eine Sache, die passt nicht. Und wenn jetzt mein Fahrer eine Viertelstunde früher kommt und der Kunde nicht da ist oder kommt eine Viertelstunde später, dann kriege ich ein Riesenproblem, weil dann meine Ware nicht an den Kunden kommt. Und die Marge auf dem Einzelartikel ist zu gering, als dass ich ihn leisten kann, dass der Fahrer dann mit der Ware zurückkommt. Und somit war absehbar, dass der Lieferservice für unsere Waren nicht funktionieren wird. Könnte nochmal den Schwenk ziehen zu einem Lieferdienst wie zum Beispiel Tiefkühlkost, wie zum Beispiel Firmen wie Bofors oder Eismann machen. Da ist es auch so, oder der Getränkehändler, wenn der Fahrer vorbeikommt und trifft den Kunden nicht an, kommt zwar das Geschäft nicht zustande, das ist schade, aber alle von den genannten haben ihre Ware noch. Und somit ist der Verlust nicht so groß. Beim individuell kommissionierten Fleisch- und Wurstwaren wird es ganz anders sein. Und das führt dazu, dass ein sehr großer Schaden entsteht, wenn die Leute es nicht treffen. Gleichwohl ist es so, dass allein diese Einschränkung auf ein Lieferfenster schon den Markt deutlich schmälert. Und es geht ja darum, wie schaffe ich es, dass mein Angebot für alle attraktiv ist. Und das ist es nun mal nicht, wenn der Kunde sagt, ich muss mich mittags in zwei Stunden für einen Metzger abstellen oder abends. Das machen zu wenig Leute.
Ja, das fällt mir spontan ein. Das ist so, wie wenn der Schornsteinfeger sagt, ich komme vormittags.
Ja.
So, das da ist es auch keine
der heutigen Zeit, die gerade so mobil ist, ist das absolut kein Geschäftsmodell. Da musste eine bessere Lösung her. Und die habe ich geschaffen.
Ja, das sind, würde ich sagen, also ich betrachte mich da total Laien, nicht bloß, weil ich mittlerweile Vegetarier bin. Aber ich glaube, der normale Kunde denkt über diese Herausforderung, wie du es gerade angedeutet hast, gar nicht drüber nach. Und deshalb wäre jetzt meine nächste Frage, wie bist du dann damit umgegangen? Also das, was es aktuell gab, klassische Themen, Eismann hast du genannt oder andere, ich zähle jetzt nicht alle auf, du hast ja eine Alternative gesucht und auch gefunden. Aber was waren so ein bisschen, also, ich möchte so ein bisschen nachvollziehen, was dir durch den Kopf schoss.
Ja, die Thematik war, wie kann ich mein Geschäft zukunftsfähig aufstellen? Und es fing eigentlich damit an, dass ein Freund von mir gesagt hat, ich habe im Nachbarort einen Verkaufsraum, mache hier eine Filiale rein. Und da haben wir uns das überlegt und da war relativ schnell klar, dass ein Filialgeschäft in der Metzgerei nicht sehr attraktiv ist. Also du hast sehr hohe Kosten, um den Verkaufsraum einzurichten, bist stationär gebunden und hast dann die Thematik, dass die Erwartungshaltung vom Kunden bei einer Metzgerei eine deutlich andere ist als zum Beispiel bei einer Bäckerei. Bei der Bäckerei fährst du morgens hin und willst schnell deine Ware haben und willst auf dem Weg zur Arbeit möglichst zügig vorankommen. Beim Metzger ist es schon auch so, dass man den Metzger des Vertrauens hinter der Theke erwartet als Kunden. In ganz vielen Fällen ist das der Fall. Allerdings ist es ja nicht möglich im Filialgeschäft. Und da dachte ich, das funktioniert nicht. Und dann war die Idee, okay, dort sind einige Ortschaften bei uns im Umkreis, wo kein Metzger mehr da ist. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, dann lass uns hier einen Heimlieferservice aufziehen. Und dann war er der Auffassung, dass das nicht funktionieren würde. Und ich sagte, warum? Und da meinte er hätte als Lehrling früher die Bestellzelle mit dem Moped abholen müssen. Da ist er wohl donnerstags abends die Tour gefahren, hat die Bestellzelle alle geholt. Und dann ist samstags morgens einer mit der Ware rausgefahren, hat die Ware verteilt. Und er meinte, das ging dann nicht mehr, das Geschäft. Und jetzt würde ich heute mit anfangen, das wird nicht funktionieren. Und dann habe ich gesagt, Vater, es gibt manche Dinge, die gehen mal eine Zeit lang nicht mehr und dann aus irgendwelchen anderen Gründen gehen sie wieder. Da muss man sich halt mal Gedanken drüber machen. Und dann habe ich diese einzelnen Geschäftsmodelle verglichen und kam zu der Erkenntnis, das ganze Geschäftsmodell hat damals für den Metzger, wo mein Vater Lehrling war, funktioniert, weil eben der Bedarf beim Kunden da war, weil die Leute eben nicht mobil waren. Und funktioniert hat es letztendlich, weil die Leute zu Hause waren und eine ganz andere Familienstruktur vorhanden war. Wir hatten mehr Einzelbedienerhaushalte gehabt, mehr Generationshaushalte, wo von den älteren Leuten über die mittlere Generation bis zu den Kindern immer jemand da war, der die Ware annehmen konnte. Oftmals wurde auch noch zentral in einem Haushalt gekocht. Da wusste jeder, wie er mit dem Fleisch und Wurst umgehen musste und hatte einen zentralen Kühlschrank, wo es untergebracht wird. Aber genau das ist ja heutzutage nicht mehr der Fall. Also ich werde immer damit konfrontiert sein, dass die Leute eben viel mobiler sind als früher. Und jeder zwar gern den Lieferservice annehmen würde, aber in der praktischen Umsetzung werde ich an die Grenzen stoßen, dass die Probleme in der Praxis gibt. Und deswegen habe ich überhaupt nicht erst angefangen, den Heimlieferservice aufzuziehen, weil ich von vornherein wusste, mein Vater hatte recht bis an den Punkt, es würde nicht funktionieren. Es funktioniert erst dann, wenn man das entkoppelt, wenn man den die zeitliche und örtliche Geschichte für den Lieferanten und den Kunden entkoppelt. Und das wird mit dem vollautomatisierten Warendepot der Fall, weil man dort als Lieferant für viele Kunden Waren zu einem zentralen Punkt liefert. Das spart Logistikkosten in einem ganz großen Stil, weil die letzte Meile des Fahren zur Haustür des Kunden das teuerste an der ganzen Geschichte ist. Aber es für viele Kunden viel attraktiver ist, zu wissen, ich habe die Ware verlässlich in meiner Nähe, kann es unkompliziert dann annehmen, wenn es mir passt, als dem Kunden zu sagen, okay, wir bringen es dir nach Hause, er muss sich darauf abstellen, da haben viele kein Interesse dran oder können es gar nicht. Und dann ist es auch noch teurer. Also warum macht man es dem Kunden nicht einfach, indem dass man sagt, hier, du bekommst günstig, sicher und genau dann, wann du willst. Und
ja, mir schießt es im Grunde gerade durch den Kopf. Eigentlich ist es ja sowas wie eine Art von Packstation, wo ich ja auch diese zeitliche und räumliche Entkopplung habe.
Ja, jetzt muss man dazu sagen, also die Packstation ist ja mittlerweile schon einige Zeit deutschlandweit bekannt und im Einsatz. Die Grundüberlegung hatte ich, da gab es die Packstation noch nicht, oder zumindest für mich nicht wesentlich. Allerdings muss man bei dem, was ich vorhab, das schon noch abgrenzen, weil die Packstation, die es ja mittlerweile auch gekühlt gibt, sich doch noch deutlich vom Schlemmerdepot unterscheidet. Der Gedanke ist Kooperation mit anderen Lebensmittelerzeugern und das ist bei der Packstation so nicht möglich, weil ich Wert darauf lege, dass die Ware im Depot sicher gehandelt wird und bei der Packstation hätte ich in einem Fach nicht die Möglichkeit, dass ich von außen noch Ware zuliefere. Beim Schlemmerdepot ist es so, der Kunde kann bei mehreren Anbietern seine Waren bestellen, ob das Fisch, der Käse, Delikatessenhändler, Metzgerei, Metzger ist, kann er seine Ware bestellen und lässt sie zum Depot liefern und alle können ihre Waren zum Depot hinbringen und wenn alle Artikel am Depot angelangt sind, kommt der Kunde und holt alles auf einmal ab. Und bei einem System wie bei der Packstation hätte ich wieder die Situation, dass ich für jeden Kunde-Lieferanten-Kombination ein einzelnes Fach brauche. Das ist beim Schlemmerdepot nicht der Fall, sondern das Depot nimmt die Ware vollautomatisiert an, lagert sie im wilden System ein, in verschiedenen Kühl- und Gefrierzonen und lagert sie dann an den Kunden aus, wenn der Kunde kommt.
Ich habe praktisch, höre ich jetzt raus, ich habe nicht diese 1:1 Zuordnung, so im Sinne von, das ist mein Fach, wie jetzt auf dem klassischen Postschließfach, sondern ich habe halt irgendeins und es wird mir gesagt, dein Stück Fleisch liegt im Fach XY.
Genau, das man kann sich das voll vorstellen wie ein vollautomatisiertes Großlager. Der Lagerroboter lagert die Ware ordentlich verpackt, sodass keinerlei Geruchsübertrag von der einen Ware zur anderen kommen kann, im Depot ein. Und damit habe ich eine ganz andere Platzausbeute, habe eine ganz andere finanzielle Situation, weil die Ressourcen im Depot deutlich besser genutzt werden. Und der Kunde kann sich sicher sein, dass die Ware im Depot 1A gelagert wurde. Also ich habe durch den Lagerautomat auch noch zusätzliche Funktionen, aber wenn man es rein aus dem Gesichtspunkt Sicherheit sieht, und das ist bei Lebensmitteln halt für mich ein absolut tragendes Thema, dann weiß der Kunde, dass die Ware vom Lieferant Temperatur geführt bis zum Depot kam, dann vom Lagerroboter angenommen wurde, sämtliche Lagervorgänge transparent nachvollziehbar waren und der Kunde kommt und bekommt es an einem zentralen Ausgabeschacht ausgegeben und kann das sogar vom Auto aus bedienen, was für den Kunden halt super komfortabel ist. Also brauchst keine Parkplätze suchen, du weißt immer genau, ich kann mit meinem Auto direkt am Depot vorbeifahren, ohne dass ich unter Umständen irgendwo noch zum Depot hinlaufen muss, sondern du fährst ans Depot ran, verifizierst dich und bekommst direkt ins Auto angegeben.
Und durch diese fehlende 1-zu-1-Zuordnung, also Fach zu Kunde, diese Konstante, die ja, ich miete, zumindest glaube ich, dass es so funktioniert, ich miete halt ein Fach in der Parkstation und das läuft dann erstmal. Habe ich natürlich hier eine viel höhere Ressourceneffizienz, was einfach den Platzbedarf angeht.
Ja, und es bietet auch, es bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten. Also, dass das Schlemmerdepot vom Auto aus bedienbar ist, habe ich eben schon erwähnt. Aber ein ganz großer Punkt ist auch, dass Lebensmittel, die nicht abgeholt wurden, vollautomatisiert an andere Personen ausgegeben werden können. Also wir haben die Thematik, ich arbeite gerne mit sozialen Initiativen zusammen und gerade kleine Initiativen, wenn da jemand anfängt und sagt, er will, wie bei uns zum Beispiel der Fahrer Merle, der die Schönecke Essensbank gegründet hat oder eine Bekannte von mir, die Frau Assmann, die Straßen in Hanau gegründet hat. Ich finde sowas toll, da initiativ tätig zu werden, aber diese Organisationen haben eine sehr große Hürde am Anfang zu überwinden, wenn es darum geht, frische Lebensmittel an bedürftige Menschen weiterzuleiten. Auf der anderen Seite hat der Metzgereibetrieb dann auch wieder ein rechtliches Thema, wenn er sich da aus dem Fenster legt und gibt Ware nach außen, die dann durch Dritte an Bedürftige weitervermittelt werden. Da brauchen wir schon eine rechtliche Sicherheit und das ist für alle Beteiligten hier super schwierig. Bis genauso auch für den Bedürftigen selbst, der zu einer Art Tafel geht und seine Ware dort abholt. Da sehe ich auch eine deutliche Thematik, was so das Schamgefühl angeht. Und da wird es im Schlemmerdepot so sein, dass wenn Lebensmittel bestellt wurden und nicht abgeholt wurden, dann wurden die ja immer 100% ordentlich gehandelt und gekühlt und die sind nicht über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus und da wird es möglich, mit der Digitalisierung wohltätige Initiativen mit anzuschließen, die dann per App die Ware an Bedürftige weiterleiten und derjenige, der zum Schlemmerdepot geht dorthin, als wäre er ganz normaler Kunde und nimmt seine Ware dort an und das wird mit dem Lagerautomat halt wunderbar möglich. Da Waren direkt, ohne dass sie die Kühlkette jemals verlassen, ohne dass ein Dritter nicht nur da tätig werden muss, weder keine Arbeit mit hat, keine rechtlichen Risiken eingeht, dass die Ware direkt an Bedürftige weitervermittelt werden. Das ist mir halt ein Riesenthema und das wird im Lagerautomat wunderbar möglich.
Ja, finde ich sehr spannend. Im Grunde steckt ja deutlich mehr dahinter, als man vielleicht auf den ersten Augenblick vermutet. Jetzt möchte ich ja mal das Thema noch ein bisschen, nennen wir es mal, abstrahieren. In meinem auch wieder naiven Weltbild ist jetzt ja Metzgerei, Fleischerei im Grunde ja eine Sache, die gibt es schon seit zehntausenden Jahren. Wahrscheinlich gehen die Anfänge darauf zurück, wo wir hinter den Mammuts noch her waren, wo eben Tiere zerlegt wurden und man dann irgendwas mit dem Fleisch machen musste. Also auf was ich raus will, so eine sehr traditionelle Branche wie deine, wie die Metzgerei oder auch die Landwirtschaft, die ja im Grunde ähnlich alt ist. Muss ein bisschen anders anfangen. Warum würdest du sagen, tun sich solche traditionellen Branchen schwer, mit dem Thema Innovation umzugehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das ist natürlich auch noch typabhängig. Wie ist der Unternehmer, der die Metzgerei führt, persönlich unterwegs? Ich bin immer jemand, der neue Dinge positiv denen entgegengeht. Das ist so ein Thema. Vielleicht liegt es auch daran, dass der typische Metzger handwerklich ja, großes Interesse hat, aber die Digitalisierung vielleicht für sich nicht entdeckt. Aber Fakt ist ganz klar, dass wenn wir nicht diese riesen Möglichkeiten nutzen, wird es diesen kleinen regionalen Erzeugern wirklich richtig schwer sein, wirtschaftlich zu überleben. Also ich hatte ein Gespräch gehabt mit dem Leiter von einem sehr großen Unternehmen, der die Forschungs- und Entwicklungsabteilung leitet. Der Mann kommt aus Finnland und er sagte zu mir, Herr Grob, die skandinavischen Länder sind, was das Internet angeht, deutlich hier den mitteleuropäischen Ländern voraus. Aber dort in Finnland zum Beispiel gibt es keine kleinen Metzger mehr. Da hat man noch zwei, drei große Lebensmittel-Einzelhändler wie Foodies zum Beispiel, aber die kleinen sind weg. Und für mich ist so das Thema, die Regionalität ist bei den Leuten momentan Gott sei Dank ganz im Fokus. Also jeder ruft regional und findet das gut und ich selbst weiß, dass es gut ist. Und sehe aber hier die Situation, dass wenn diese regionalen Händler nicht die Möglichkeiten des Internets nutzen, werden sie es wirklich schwierig haben. Und das ganz große Problem ist halt die unattraktive Situation für den Vertrieb momentan. Mhm. Wenn ich mich zurückerinnere, wie ich kleiner Bub gewesen bin, bin ich samstags mit dem Fahrrad rumgefahren, habe die Einkäufe fürs Wochenende erledigt, weil wenn unsere Metzgerei um 1 Uhr zugemacht hat, hatte der DHL damals auch um 1 Uhr zu und dann hatte meine Mutter keine Möglichkeit mehr, fürs Wochenende noch Ware einzukaufen. Dann haben die den Vertriebsweg erweitert, sind auf 4 Uhr gegangen, das war so der erste Schritt. Dann wurde aus HL wurde dann Rewe, dann waren die bis um 8 Uhr, heute ist es Standard, bis um 10 Uhr samstags abends Ware einkaufen zu können. Und wenn man dann schaut, wie mobil die Leute geworden sind und welche Auswirkungen das hatte, dann sieht man, dass es für die Leute immer schwieriger wird, sich danach zu richten. Wenn man guckt, wie werden Verabredungen heute getroffen. Früher wusstest du mittwochsabends, mit wem du dich am Samstagabend wo triffst, weil es gar nicht mehr so wirklich klar war, dass man die Leute dann nochmal irgendwie erreicht. Und heute heißt samstags morgens, ja, wir schreiben nachher nochmal WhatsApp oder wir gucken nachher nochmal. Und dann ist es so, dass wenn du die Ware von deinem bestimmten Händler haben möchtest, musst du dann entscheiden, wir müssen uns jetzt verabreden, weil sonst hat mein Metzger Grob nachher zu. Ja. Das machen auch viele Leute. Aber es ist halt auch so, dass es immer Leute gibt, die zwar gern deine Ware kaufen möchten, aber dann auf der anderen Seite sagen, ach, jetzt sind wir nicht verabredet und wir gucken nachher nochmal und oder die haben was anderes davor, aber sie kommen einfach nicht dran. Und wenn du dann eine Möglichkeit bringst, dass du sagst, du kannst auch heute Abend um 8 Uhr noch bei mir einkaufen, dann habe ich als Familienbetrieb natürlich nicht mehr die Möglichkeit, meinen Betrieb abends um 8 aufzulassen. Aber da gibt es mit dem Schlemmerdepot halt dann diese Riesenmöglichkeit, dass du sagen kannst, hier, du kannst nachts entspannt bei mir bestellen und ich lage die Ware dort beim Schlemmerdepot ein und du nimmst sie dann in Empfang, wenn es dir passt. Da muss man halt einfach reagieren. Also für mich als Metzger war es schon immer so, dass der Kundennutzen ganz klar mir transparent ist. Ich habe 15 Jahre Thekenerfahrung. Wenn ich heute gerade in dieser Startup-Welt, in der ich unterwegs bin, höre, dass man künftig oder dass man aus Kundensicht denken muss und dass man das doch beachten muss, da bin ich jedes Mal schockiert. Also für mich war das vollkommen befremdlich, weil es bei mir schon immer so war. Okay, also ja. Wenn man so nah am Kunden ist, es stellte sich nie die Frage, dass ich aus Kundensicht denken müsste, weil es ganz klar so ist. Natürlich muss ich aus Kundensicht denken. Natürlich muss ich meinem Kunden das bringen, was er möchte. Und das Schlemmerdepot, wir denken partnerschaftlich. Also für mich ist so dieses Thema Verkäufer, Kunde gar nicht so im Vordergrund. Natürlich ist der eine derjenige, der verkauft, und der andere ist der Kunde, der es kauft. Aber ich denke eher, der Gedanke muss ein partnerschaftlicher sein. Und wenn ich partnerschaftlich denke, dann gehe ich auf meinen Kunden zu. Dann sage ich hier, wie können wir es für uns beide so angenehm wie möglich machen? Ich hab die Ware und du musst an die Ware gut rankommen und du zahlst mir dafür mit deinem Geld. Wir alle haben was davon. Das partnerschaftlich ist immer beidseitig positiv aneinander zugewandt. Nur so läuft's.
Ja, das möchte ich jetzt insofern ein bisschen vertiefen. Du hast gerade ein bisschen angedeutet, du kommst mit anderen Gründern in Kontakt, vielleicht auch mit anderen Gründern aus traditionellen Branchen. Ich denke jetzt so zum Beispiel mal an Banken, an andere Handelsbranchen, wo man ja auch schon zum Teil Jahrhunderte unterwegs ist. Was ist deine Erfahrung, die du da machst? Beziehungsweise, was ist deine Erfahrung über Erfahrungen, die andere da machen? Wo tun sie sich schwer? Wo tun sie sich mit Innovation schwer? Wo tun sie sich zum Beispiel mit dem Aspekt Kundenorientierung schwer?
Ja, ich habe den Startup-Förderpreis vom Haus Logistics Mobility gewonnen. Bin jetzt hier momentan in meinem Büro fürs Schlemmer Depot im Gateway Garden in Frankfurt. Dieses Gebäude wird vom Land Hessen und von der Fraport und von mehreren großen Unternehmen gefördert und erhalten, wie man es auch immer nennt. Aber da sieht man, dass der Wille von der Politik ja da ist, diese Startup-Szene voranzutreiben, zu etablieren, zu unterstützen. Das ist sehr, sehr gut. Wenn man mal schaut, wie man im Silicon Valley immer noch hinterherhängt, dann ist es auch absolut notwendig. Aber da sehe ich politisch schon die Thematik, dass man da viel für tut, dass dieses, sagen wir mal, zarte Pflänzchen Startup Deutschland, dass man da was für tut. Was so die Meinung aus der Startup-Szene angeht, ist es halt immer noch so, dass es, was das Kapital in Deutschland angeht, halt schon noch wesentlich schwieriger ist, eine gute Idee finanziert zu bekommen, als es vielleicht im Silicon Valley ist oder auf jeden Fall früher war. Also da sagt jeder, früher bist du im Silicon Valley reingelaufen und hast gesagt, hier, ich habe eine coole Idee, hast die dargestellt und dann gab es dafür Geld. Das sah heute auch mittlerweile ein bisschen anders da, aber da sehe ich für mich schon die große Herausforderung, weil ich habe eine Idee, die ist richtig, richtig profitabel, wenn sie funktioniert, aber den Banken mit den Regularien, die wiederum haben, und das muss man halt auch sehen, in deren Sicht muss man sich halt auch reinversetzen, die haben es halt schwer, in eine Idee einfach rein zu investieren. Wobei ich da momentan auch den Trend hinsehe, dass die das erkennen. Also ich glaube, auch im Bankensektor ist das mittlerweile absolut angekommen, dass wenn man nicht die Strategie ändert, dass die Zeit den Banken dort auch deutlich zusetzt. Mhm. Ich war jetzt von die DZ Bank, die haben eine Transaction Banking Kongressreihe aufgelegt und sind auf mein Schlemmer Depot gekommen und haben gesagt, dass dort der genossenschaftliche Gedanke halt absolut sich widerspiegelt, der nun mal die DZ Bank mit ihren gut 900 Volks- und Raiffeisenbanken im Anschluss ausmacht, und haben gesagt, sie würden gerne mich auf dem Podium haben, um mal die Kundensicht zu zeigen oder mich als positives Beispiel voranzuführen, wo so die Reise hingeht. Oder ja, so könnten wir es, glaube ich, beschreiben. Und da war doch für mich deutlich zu spüren, dass gerade so bei den Volks- und Raiffeisenbanken, dass das angekommen ist, dass man dass man dort verstärktes Interesse hat, solche Unternehmen wie meins zu fördern. Müsste mal ausloten, wie das in meinem einzelnen Fall möglich ist, aber da ist ganz klar angekommen, dass es eben nicht mit wir machen mal weiter so künftig getan sein wird, sondern dass man dort deutlich sagt, nein, wir sind flexibel, wir sind der Zukunft positiv zugewandt, wir schauen, dass wir da uns positiv positionieren, und das ist für mich natürlich super, klar.
Ja, und ich könnte mir eben vorstellen, weil im Grunde Banken ja unter einem ähnlichen Veränderungsdruck stehen. Kein Mensch im Grunde braucht eine Bank. Ich brauche vielleicht die Dienstleistung. Aber die Bank selber im Sinne von, da gibt's irgendwas, ein Gebäude, da gehe ich rein und da ist ein Schalter und da steht ein Mensch dahinter, brauche ich im Grunde nicht. Wenn ich drüber nachdenke, wenn ich das letzte Mal wirklich physisch eine Bank betreten habe, das ist schon eine Ecke her. Das heißt, was ich jetzt da aufgreifen möchte, ist so ein bisschen der Gedanke, was dir da auch bisher begegnet ist, was diese Übertragung von Ideen angeht. So die Idee mit dem Schlemmerdepot zum Beispiel, mal auf vielleicht die Grundidee, mal auf eine ganz andere Branche zu übertragen.
Ja, also wenn man das mal betrachtet, ich war am Montag dieser Woche war ich bei Oracle eingeladen, die hatten einen Modern Customer Experience Day gemacht. Da war der erste Speaker, der hat auch diese Thematik Bankensektor aufgerufen. Ich habe jetzt die Zahlen nicht 100% im Kopf, aber es war ein Ausschnitt aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, meine ich, den er da gebracht hat, dass künftig von 1500 deutschen Banken noch 150 übrig bleiben werden. Ob das so ist, kann ich nicht beurteilen. Nach deinen Ausführungen ist das natürlich schon ein Thema. Aber ganz klar ist es, auch da muss ich einiges tun. Und da sind halt einfach neue Geschäftsmodelle gefragt. In meinem Fall kann ich nur sagen, dass hier von Seiten der Volks- und Raiffeisenbanken das Thema Schlemmerdepot sehr gut aufgegriffen wird, weil es halt auch irgendwo mit dem Thema Raiffeisen zusammenpasst. Also die Volks- und Raiffeisenbanken kommen ja vollkommen aus dem landwirtschaftlichen Bereich. Früher war ja jetzt war der Arbeitsplatz, der irgendwo an der Landwirtschaft gehangen hat. Und da war ja der Gedanke, wie schaffen wir es, dass wir gemeinsam stark sind, indem dass man Maschinengemeinschaften gründet, die Raiffeisen sich gegründet hat, für gemeinschaftlichen Düngemitteleinkauf, Saatguteinkauf, diese Geschichten. Da ist ja die Bank meines Wissens erst später aus dem landwirtschaftlichen Sektor der Raiffeisen entstanden. Mhm. Aber auch heute ist es noch so, oder gerade heute ist es so, dass man ja viel mehr Dinge gemeinschaftlich nutzt als früher. Allein dieser Gedanke, dass die Leute, früher hast du deine CD gekauft, heute willst du Musik streamen. Und du weißt, dass du viel mehr Musik streamen kannst und verfügbar hast für einen kleineren Preis, als wenn jeder deine CD kauft. Also muss man sich umstellen. Und das ist ja auch hier der Gedanke. Also die Idee, die ich vertrete mit dem Schlemmerdepot, die ist so umfassend, dass sie der einzelne Metzger niemals umsetzen kann. Mhm. In Summe das gemeinsam auf die Straße gebracht und die Metzger sich daran angeschlossen, aber gemeinschaftlich mit den Gastronomen, der künftig weitaus mehr Essen verkaufen kann, als seine Gastplätze es zulassen und seine Küche ganz anders da auslasten kann, weil er viel länger kochen kann und nicht nur auf diese Stoßzeiten angewiesen ist. Da muss man halt erkennen, dass man gemeinschaftlich so viel mehr erreichen kann als jeder Einzelne selbst. Mhm. Ich meine, das ist doch den Leuten nicht neu. Aber ja, und mal angehen.
Ja, und wenn ich mal eben weiterdenke, es war ein gutes Stichwort, im Grunde CD hören kann ich nur eine und die anderen 50, 100 liegen die ganze Zeit unbenutzt im Schrank. Im Auto ist ähnlich, so das durchschnittliche Auto, glaube ich, fährt 500, 600 Stunden im Jahr und den Rest steht es irgendwo rum. Warum soll es nicht jemand anders nutzen können in der Zeit? Das finde ich spannend, wie viel Gemeinsamkeit es da gibt. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft gucken oder jemand, der noch in der klassischen Branche in irgendeiner Form verhaftet ist, was wäre so, auch schon ein bisschen Richtung Abschluss, was wäre so dein Tipp, dein Rat, denen ich gegenüber, die sagen, ich will was verändern, aber vielleicht auch denen gegenüber, die sagen, brauche ich das wirklich? Muss ich wirklich mich verändern?
Ich glaube, da ist immer so diese Thematik, was will ich mit meinem Betrieb noch? Kann ich meinen Betrieb noch über meine Lebenszeit mit meinem Schema weiterfahren und reicht mir das? Oder bin ich innovativ und dann, ich meine, das weiß doch jeder, nichts ist beständiger als der Wandel. Mhm. Also wenn ich nicht auf die sich ständig verändernden Bedingungen in meinem Betrieb eingehe, wer denn mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Mhm. Und da muss man sich für sich abschätzen, reicht mir das noch, lasse ich es noch auslaufen oder sage ich, nein, wir haben Spaß dran und selbst für den Metzgermeister, der vielleicht sagt, ich habe gar keine Betriebsnachfolge, ist vielleicht auch cool zu sagen, hier, lass unseren Betrieb so aufstellen, dass vielleicht jemand anders den Betrieb gerne weiterführt. Also Innovation hat noch nie geschadet. Für mich ist der Tipp, orientiert euch. Du hast die Automobilindustrie gerade angesprochen, das ist für mich ganz klar, die Prognosen, die laufen, dass viel mehr Leute Autos scheren werden künftig. Also das ist ein Riesenthema. Und bei mir zum Beispiel das Schlemmerdepot, ich brauche jemanden, der Serien fertigen kann. Ich brauche jemanden, der ein Vertriebsnetz zur Verfügung stellen kann. Und ich brauche jemanden, der auch ein Servicenetz zur Verfügung stellen kann, um die Schlemmerdepots deutschlandweit warten zu können. Wenn wir das jetzt mal schaut, wo sind die Parallelen. Wenn der Automobilzweig, jeder, der ein Auto konstruieren kann, kann auch ein Schlemmerdepot konstruieren. Jeder, der ein Auto bauen kann, könnte auch ein Schlemmerdepot bauen. Jeder, der ein Auto verkaufen könnte, könnte auch ein Schlemmerdepot verkaufen. Und ein ausgebildeter Mechatroniker, der Autos repariert, kann auch jeden Service an einem Schlemmerdepot machen. Also ich denke, man muss hier viel mehr in Kooperationen denken, wenn ich einen Automobilhersteller dafür gewinnen könnte. Ich meine, wir haben 10.000 Kommunen in Deutschland und jede Kommune hat aus unterschiedlichen Gründen ein maximales Interesse an einem Schlemmerdepot. die Infrastruktur im ländlichen Raum mit einem Schlemmerdepot weitaus verbessert. Und die Leute, die in der Stadt wohnen, können an regionale Lebensmittel 24/7 sehr leicht gelangen, ohne dass sie ja aufs Land rausfahren müssen. Also wenn man hier die Parallele sieht und sagt, ich habe hier, wenn ich einen Automobilhersteller hätte, der sagt, Kopf cool Nummer, das ist das Ding der Zukunft und wir tun uns momentan nicht schwer, unseren bestehendes Konzept etwas zu erweitern mit einem neuen Feld. Wenn es dann wirklich so kommen sollte, dass bei uns Einbrüche, was die Stückzahlen angeht, kommen würden, dann ist es umso besser, wenn nicht, und das hoffe ich ja natürlich, dann ist es für uns kein Problem, unser Geschäftszweig zu erweitern. Mhm. Also ich denke, man muss in Kooperationen denken und man muss immer wieder gucken, ein Auto ist natürlich komplett anders da als eine Metzgerei und trotzdem kann man hier den Bogen spinnen und sagen, hier, da sind Parallelen da. Mhm. Wir können hier leicht reagieren und machen hier eine Kooperation. Ich habe gerade gestern in der Gründerszene gelesen, dass DoorDash, das ist ein Startup, das ähnlich wie Lieferando Lebensmittel in Amerika vertreibt. Das ist ein deutscher Gründer. Walmart, die momentan das Thema haben, dass andere Internetgrößen in den Foodmarkt reindringen, die sagen, wir müssen hier unsere Lebensmittel auch irgendwie adäquat zum Kunden bringen. Und Ford, die haben ein Konsortium gegründet, wo sie sagen, wir tun uns zusammen, Ford, Walmart und DoorDash, und wir vertreiben gemeinsam oder entwickeln gemeinsam ein Konzept, wie wir Lebensmittel günstig und flexibel an den Kunden bringen. Hier würde das Schlemmerdepot, das ist für mich der Lückenschluss in deren Konzept. Ja. Da gibt es Gemeinsamkeiten. Und da muss man mal schauen. Ich denke, wir sind gerade in Deutschland, was den Automobilsektor angeht, ja ziemlich gut aufgestellt. Das ist so der nächste Schritt, zu sagen, hey, heute haben wir gerade wieder im Radio gesagt, VW investiert Milliarden in die neue E-Mobilität. Ich glaube, da gibt es Brücken. Und die geht es für mich momentan auszuloten und zu gucken, wie kann man da Kooperationen schnüren.
Ja. Das Thema, das Stichwort Kooperation fand ich jetzt einen guten Abschluss. Daniel, ich danke dir für deine Zeit. Ich fand, da waren unheimlich viel spannende Themen dabei. Ich hätte mir das am Anfang gar nicht vorstellen können, über was wir alles uns unterhalten werden. Also, ich danke dir nochmal.
Dankeschön. Ja, war mir sehr angenehm. Jederzeit gerne wieder.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Daniel Kropp zum Thema Disruption in Metzgereien. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 135. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken.
Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.